Ja, vielen Dank für diesen Einstieg. Genau, das haben wir in verschiedenen Formen heute schon gehört. Manöver finden nicht im luftleeren Raum statt. Sie beziehen sich auf von der Politik an die Streitkräfte gestellte Aufgaben und auf strategische Überlegungen, die sich die Militärs anstellen. Und auch das ist heute schon aufgetaucht. Ich gehe da noch einen Moment mehr drauf ein, das sogenannte Suwalki-Gap. Seit 2014 sorgen sich die Strategen der NATO um die Suwalki-Gap. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht an das Fulda-Gap, zu Recht. Suwalki ist ein Städtchen im äußersten Nordosten Polens in unmittelbarer Nähe zur etwa 100 Kilometer langen Landgrenze zwischen Polen und Litauen. Diese 100 Kilometer Landgrenze sind die einzige Landverbindung zwischen dem Baltikum und den restlichen NATO-Staaten. Östlich dieser Grenze ist Belarus und westlich an der Ostsee ist die russische Enklave Kaliningrad. Sollte, und ich betone das, dass es nicht meine Überlegungen sind, sondern die Überlegungen der Militärstrategen, sollte also Russland gemeinsam mit Belarus durch einen militärischen Angriff einen Korridor zwischen Weißrussland und Kaliningrad schlagen, wäre das Baltikum vom Rest der NATO getrennt. Und aufgrund der modernen Waffensysteme, der russischen Flugabwehrsysteme, Marschflugkörper, Raketenartillerie und Ähnliches, die in Kaliningrad stationiert sind, wäre das Baltikum dann militärisch nicht mehr zu verteidigen. Wir hatten die Frage eben schon, warum sollte Russland das tun? Das klammern wir an der Stelle jetzt aber aus, weil die NATO-Militärs mit solchen Szenarien entsprechend planen und gucken uns das einfach mal genauer an. Was überlegen die sich da genau? Deutschland ist in Litauen präsent mit als Kern von der NATO Battle Group und stellt alle 4 Jahre die schnellen Eingreifkräfte der NATO und jeweils das Jahr davor und danach mit einem längeren Vorlauf, aber auch Bereitschaftskräfte der NATO, also ist in diese Szenarien unmittelbar eingebunden. Und diverse Übungen und Manöver, die die Bundeswehr aktuell durchführt, hängen mehr oder weniger direkt mit den Überlegungen um diese Suwalki-Lücke zusammen. Jede Konfrontation der NATO mit Russland kann, so die Überlegung, nur durchgeführt werden, wenn die NATO bereit und fähig ist, diese Suwalki-Lücke zur Not militärisch zu verteidigen, also um nicht einen Teil des Bündnisgebietes zu verlieren. So die Logik. Und im Kommandoheer haben sich 2017 da ein paar Offiziere und ein General namens Leidenberger mehr Gedanken drüber gemacht. Und es gab Streitigkeiten zwischen diesen Offizieren und dem General Leidenberger und der Verteidigungsministerin, was dazu geführt hat, dass 3 Thesenpapiere von ihnen, die Dinge beinhalten, die sonst eher im Militär und in den Ministerien ausgehandelt werden, tatsächlich veröffentlicht wurden und wir jetzt mal einen Blick in ein so ein Szenario erhalten. Und ich will mit euch in dieses Szenario kurz eintauchen, was die Gedankenspiele von den Militärs sind. In diesem Szenario werden Litauen und Russland nicht wörtlich benannt, aber die politischen und geografischen Anspielungen sind eigentlich eindeutig, um was für einen Ort sich das handeln muss. So gibt es das Thesenpapier, wie kämpfen Landstreitkräfte künftig? Das Thesenpapier beschreibt beispielhaft die Landstreitkräfte in der Auseinandersetzung mit einem vergleichbar ausgerüsteten Gegner, in Klammern Russland, in diesem Szenario ab dem Jahr 2026 und wie ein entsprechender Konflikt mit Erfolg für die Bundeswehr, für die NATO geführt werden könnte. Dazu heißt es dann, erstens, der Rahmen. Zitat, eine Lage. Deutsche Landstreitkräfte beteiligen sich seit geraumer Zeit im Rahmen von Maßnahmen zur Rückversicherung erfolgreich im Bündnisgebiet. Der Beitrag zur konsequenten Stabilisierung der Streitkräfte der Bündnispartner wird geschätzt und fügt sich in die ressortübergreifenden multinationalen Bemühungen zur Eingrenzung der drohenden Eskalationen ein. Also, Bundeswehr ist in Litauen stationiert, Bundeswehr stellt schnelle Eingreifkräfte. Die anderen NATO-Staaten finden es nach diesem Szenario super und von wem die Eskalation ausgeht, ist in diesem Szenario natürlich auch eindeutig. Jetzt kommt der Beschluss zur Aktivierung und Verlegung der VJTF, also der schnellen Eingreiftruppe der NATO, bestehend im Kern aus einem deutschen Einsatzdispositiv Und das Ganze wurde aufgrund einer überraschenden Lageentwicklung notwendig. Was genau passiert ist, wir wissen es nicht, aber es wurde notwendig laut der Militärs. Und die VJTF wird Teil einer, Zitat, bündnisweiten Operation zur Abwehr einer drohenden Landnahme. Die bereits im Raum befindlichen Kräfte der ersten Stunde wurden erfolgreich integriert. Die Zusammenarbeit mit den Streitkräften und staatlichen Stellen des Gastlandes läuft dank gemeinsamer Vorbereitung glatt und problemlos. Trotz fortgesetzter intensiver Bemühungen auf politischer und diplomatischer Ebene sowie in allen Bereichen des Informationsraums hält der technologisch gleichwertig ausgestattete Gegner, in Klammern Russland, an seiner Absicht der gewaltsamen Landnahme und der Ausdehnung seines Einfluss- und Machtbereiches fest. Es gibt einen kurzen Exkurs. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Russland besitzt Waffensysteme, die unter anderem in Kaliningrad stationiert sind, die sozusagen die Beweglichkeit der Luftstreitkräfte in der NATO in der Region massiv einschränken und aber auch die Bewegung von großen Truppen an Land und von Schiffen in der Ostsee. Und jetzt geht das Ganze los. Zweitens, ausgewählte Gefechtsausschnitte. Im Vorlauf ist auf der strategischen Ebene sind diverse Maßnahmen ergriffen worden, um Entscheidungsfindung des Gegners zu stören. Und jetzt geht es tatsächlich los. Dennoch kommt es nach einer Phase von Desinformation, separatistischen Aktivitäten, lokalen Angriffen von Separatisten und verdeckt operierenden Special Operations Forces zum Angriff der gegnerischen Hauptkräfte. Also Russland greift die NATO an. Obwohl die Streitkräfte des angegriffenen Bündnispartners, in Klammern Litauen, in einigen Abschnitten insbesondere die Ballungszentren mit Erfolg halten können, konnte der Durchbruch insgesamt nicht verhindert werden. Also Russland marschiert militärisch in Litauen ein. 2.1. Verzögerung. Um den deutschen und NATO-Folgekräften Zeit zu verschaffen, das ist alles noch der Vorlauf, werden schnell verlegbare Einsatzverbände aus deutschen und niederländischen Hubschraubern und Fallschirmjägern eingesetzt. Parallel wird der Einsatz durch Luftangriffe auf Verteidigungsnetzwerke des Gegners in mehreren Dimensionen unterstützt. Dabei werden Cyberangriffe und Angriffe aus dem Luftraum, von Boden und von See mit abstandsfähigen Wirkmitteln außerhalb der Reichweite der gegnerischen Systeme gezielt gestört. Durch elektronische Kriegsführung und Einsatz von Spezialkräften gegen Führungseinrichtungen kombiniert. Also auf verschiedensten Ebenen mit Marschflugkörpern, Raketen, mit elektronischer Kriegsführung und mit Spezialkräften werden Führungseinrichtungen Russlands angegriffen. Dadurch entsteht so das Szenario, ein kurzes Zeitfenster der eigenen, also der NATO-Luftüberlegenheit, und das Ganze wird genutzt dafür, dass Kampfhubschrauber die russischen Panzerverbände angreifen, um damit das Feld zu bereiten, dass die deutschen und niederländischen Fallschirmjäger mit Hubschraubern abgesetzt werden können und beginnen können, sozusagen vor Ort ins Kampfgeschehen einzugreifen. Ab der Phase der Landung dieser Fallschirmjäger werden sie von teilautonomen Fahrzeugen unterstützt. Die Fallschirmjäger arbeiten mit den Heimatverteidigungskräften aus diesem Land, was nicht Litauen benannt wird, aber es ist, eng zusammen und errichten Sperren. Sie setzen Überwachungsdrohnen ein und koordinieren Angriffe mit Hubschraubern, Artillerie und Ähnlichem, bilden sozusagen die erste Linie im Kampf. Um 2.2 Verteidigung vorzubereiten. Verteidigung einer deutschen Brigade mit multinationalen Anteilen gegen einen raumgreifenden Angriff eines technologisch gleichwertigen, aber zahlenmäßig überlegenen und symmetrisch agierenden Gegners. Parallel zur Befehlsausgabe werden Befehle und vorläufige Operationspläne über die kompatiblen Führungssysteme in Echtzeit an die Verbände, die Divisionen und die multinationalen Partner übertragen. Also alles ist hochgradig vernetzt. Das Wort parallel wird auch noch öfter auftauchen. Alles passiert parallel, alles passiert unglaublich schnell. Der Befehlsanteil Cyber hatten wir vorhin schon. Gegebenenfalls auch der Anteil Weltraum erhält dabei die Forderung, die gegnerischen Führungsinformationssysteme in entscheidenden Phasen des Gefechts zu lähmen. Die Pioniere werden eingesetzt, um Minensperren aufzubauen. Die Minensperren werden von Panzerkräften verteidigt. Dazu kommen Sensoren und Drohnen, die diese Sperren überwachen. Die Fallschirmjäger, die eingeflogen sind, ziehen sich hinter die jetzt stehenden Linien zurück. Und alle können auf Bildschirmen die eigenen Truppen, wie sie sich bewegen, sehen. Die können die Minensperren sehen. Alles ist eingeblendet. Alles ist sozusagen digital vernetzt. Und feindliche Truppen sich diesen Minensperren und den Lücken da drin nähern, dann werden sie durch Drohnen erfasst und können dann mit Kampfhubschraubern, Artillerie und eigenen Panzerabwehrraketen angegriffen und, Zitat, zerschlagen werden. Parallel dazu finden Angriffe mit Raketenartillerie, mit Marschflugkörpern von Schiffen und auch mit Drohnenschwärmen als Angriffswaffen unter anderem gegen Panzer statt. Erstmal gegen die Artillerie und weitreichenden Systeme des Gegners, dann auch gegen die Luftabwehr des Gegners. Und parallel dazu werden zur Reduzierung der Wirksamkeit gegnerischer Systeme die Satellitennavigation gestört, beziehungsweise zugehörige Satelliten abgeschossen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Bundeswehr oder NATO-Verbündete russische Navigationssatelliten abschießen, um ein entsprechendes Feld des Handelns zu bekommen auf dem Schlachtfeld. Dann kommt das eigentliche Verteidigungsgefecht. Es geht noch hin und her und es wird unglaublich viel geschossen. 1 Million Drohnen fliegen herum. Und aber dank der technischen Überlegenheit und der engen Kooperation mit den NATO-Partnern kann dieser Angriff abgewehrt werden, was das Feld für Phase 3 eröffnet. 2.3 Angriff. Zur Vorbereitung des Gegenangriffs befiehlt der Brigadekommandeur das Auslösen des langfristig vorbereiteten Lähmens der gegnerischen Führungsinformationssysteme, um den gegnerischen Entscheidungsprozess zu verlangsamen. Parallel werden in offenen Quellen, sozialen Netzwerken, Messenger-Services und Nachrichtenkommentaren etc. eine Vielzahl von Meldungen platziert. Ich möchte hier schon mal einfügen, Falschmeldungen, die auf ein Ausweichen der NATO-Kräfte hindeuten, um so die eigenen Absichten zu verschleiern zu helfen. Also mit Falschmeldungen wird agiert, um sozusagen auch im Informationsraum, wie wir heute schon gehört haben, Möglichkeiten zu schaffen, den Gegner zu täuschen und militärisch agieren zu können. Und es wird aber auch noch ganz handfest, wie man sich so einen Krieg im klassischen Sinne vorstellt. Aufgrund der nur dort vorhandenen Brücken muss der Angriff durch eine Stadt geführt werden. Dem Angriff voraus werden Spähtrupps angesetzt, um Feinde im urbanen Gelände aufzuklären. Diese erreichen den Stadtrand und nehmen dort unter Nutzung von Human Terrain Mapping, Gesichtsidentifikationstools und Simultanübersetzung Verbindung mit dem Bürgermeister und dem Kommandeur der Home Defense Forces. Sie erhalten von diesen Informationen über feindliche Stellungen und Sperren, verifizieren die Informationen durch den Einsatz von eigenen Mikrodrohnen und markieren diese Ziele virtuell für angreifende Panzergrenadiere, sodass deren Angriffsgeschwindigkeit erhöht werden kann. Die Panzergrenadiere wiederum kämpfen die feindbesetzten Häuser frei. Wir sind jetzt in dem Szenario Angriff. Das wird zwar hier alles sozusagen als der Gegenangriff gegen eine russische Aggression inszeniert in diesem Szenario, aber wir sind in dem Szenario Angriff. Also die Bundeswehr und verbündete Truppen greifen eine Stadt an. Und es geht auch weiter im Informationsraum. Moment. Hier bewegt sich nichts mehr. Schade, wir schaffen es auch ohne. Nachdem sich der Erfolg des Gegenangriffs abzeichnet, befiehlt der Brigadekommandeur eine offensive, mehrsprachige Informationskampagne, die durch Bilder, Texte, Videos etc. die Erfolge der NATO herausstreicht und zeigt, dass Kollateralschäden vermieden werden, aber auch eigene Verluste nicht verschweigt. Zeitgleich werden ausgesuchte Angehörige des Gegners und deren Angehörige adressiert. Also es wird drüber geredet, irgendwie Propaganda, russische Propaganda hier vor Ort. Das muss man gar nicht dann im Detail drauf eingehen. Aber hier ist es die NATO, die ganz klar Propaganda in der eigenen Bevölkerung, der Bevölkerung der NATO-Staaten und der gegnerischen Bevölkerung als Mittel des Krieges einsetzt. Das sollte nicht verwundern, aber es ist auch sinnvoll, das nochmal so klar und deutlich zu hören. Weiter heißt es, durch die zeitnahe, ehrliche und offene Berichterstattung wird gegnerischer Propaganda entgegengewirkt, die öffentliche Meinung sowohl in den NATO-Staaten als auch beim Gegner beeinflusst und die Informationshoheit umstritten oder gewonnen. Das sagt jetzt nochmal einen Moment über den Begriff Ehrlichkeit in Verbindung mit NATO und militärischen Szenarien aus. Genau, das ist eine starke, gekürzte Version immer noch dieses Szenarios. Und verfolgt man aktuelle Nachrichten, zum Beispiel auf der Website der Bundeswehr, ist alles voll von Berichten über die Vorbereitungsmaßnahmen für die NATO-Speerspitze 2023, die von der Bundeswehr gestellt wird. Und alle Übungen, die im Rahmen dieser Vorbereitung stattfinden, lassen sich direkt oder mittelbar mit diesem eben beschriebenen Szenario in Verbindung bringen. Ein deutliches Beispiel dafür ist die Übung Green Griffin 2021, die in den letzten Monaten stattgefunden hat. Da hat die Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr geübt, dass deutsche und niederländische Kampfhubschrauber einen fiktiven Angriff fliegen, um dann in deren Schlepptau deutsche und niederländische Fallschirmjäger durch US-Hubschrauber in einem fiktiven Kampfgebiet absetzen zu lassen. Ihr könnt die Verbindungen wahrscheinlich ziehen. Ein relevanter Teil dieser Szenarien zudem, den ich in der Zusammenfassung eher sehr kurz gehalten habe, ist der Einsatz von neuesten Technologien. In allen Phasen des Szenarios sind die Vorgehen der Bundeswehr und der Verbündeten ohne eine durchgehende Vernetzung vom einzelnen Soldaten über die Fahrzeuge bis zu den Gefechtsständen und auch in die anderen Bereiche, also die Vernetzung zu Kampfschiffen der Marine, zu Kampffliegern der Luftwaffe, zu Cybereinheiten, zu Einheiten, die im Informationsraum agieren. Ohne diese Vernetzung wäre all dies nicht möglich. Und jetzt ist es kein Zufall, dass die schnelle Eingreiftruppe, die 2023 von der Bundeswehr gestellt wird, der erste deutsche Kampfverband sein wird, der mit einem grundlegend neuen Führungsinformationssystem Situare ausgerüstet sein wird. Es wird aktuell in alle Panzer, LKWs und sonstigen Fahrzeuge, die in dieser Einheit aktiv sein werden, eingerüstet, um genau diese Vogelperspektive zu haben, um eigene Kräfte angezeigt zu bekommen, um wie in diesem Szenario eigene Minensperren angezeigt zu bekommen, um Angriffsziele, alles sozusagen digitalisiert zu haben, nicht mehr mit Papierkarten zu arbeiten, sondern hochgradig vernetzt. Zudem arbeitet die Bundeswehr tatsächlich gerade an teilautonomen leichten Fahrzeugen. Auch die sind aufgetaucht in dem Szenario. Das ist ein Bild aus Munster, aus einem Testverband der Bundeswehr, wo tatsächlich, hier sind auch verschiedene Typen zu sehen für diejenigen, die die Bilder gerade sehen können. Einmal so ein kleines teilautonomes Fahrzeug, was neben einem Soldaten herfährt, mit Ketten dran. Ein anderes im Bild Hintergrund mit Rädern. Die werden gerade durchgetestet, um zu gucken, was ist das Praktischste davon, was will die Bundeswehr tatsächlich kaufen und einsetzen. Und es wimmelt in dem Szenario in der Beschreibung von Drohnen. Es gibt Aufklärungsdrohnen, es gibt Drohnen als Kommunikationsknoten, Drohnen als Minendrohnen, die Lücken in den Minensperren schließen sollen, also die dann in diese Lücken fliegen und dort als Minendrohnen sitzen bleiben. Es geht um Drohnenschwärme, die als Angriffswaffen zum Beispiel gegen feindliche Panzer genutzt werden. Und hier muss man sagen, aus unserer Perspektive zum Glück ist die Bundeswehr lange nicht so weit wie diese Vision, wie dieses Szenario, wie vielleicht auch der Wunschzettel, dieser Heeresgeneräle und Offiziere, der 2017 aufgestellt wurde. Aber sie arbeiten genau in diesem Bereich fleißig weiter. Und genau die deutsche Stellung dieser NATO-Speerspitze, dieser VJTF alle 4 Jahre, ist immer wieder der Moment, wo versucht wird, eine Truppe im neuesten technischen Stand tatsächlich auf den Hof zu stellen und Einsatz bereit zu machen. Also es geht da immer auch um so einen 4-jährigen Rüstungszyklus, in 4 Jahren wieder die nächst besseren Technologien da zu haben, auch das, was sie jetzt für 2023 nicht umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben, dass es dann 2027 dasteht und man noch weitere Ideen draufpackt, was alles möglich wäre. Und ein Schritt, um das möglich zu machen, ist, dass 2019 bereits das Systemzentrum Digitalisierung Landsysteme am größten Heeresstandort im niedersächsischen Munster eingerichtet wurde. Ein Teil davon ist ein Test- und Versuchsverband, der neueste Technik und Waffensysteme erprobt, sowie eben diese teilautonomen kleinen Fahrzeuge, um schnelle Entscheidungen herbeizuführen, welche neuen Systeme man ausprobiert und kauft. Und von den politischen Maßgaben im Eckpunktepapier von diesem Mai, das Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspekteur Zorn veröffentlicht haben, heißt es, die Bundeswehr soll die Rolle als First Responder in Europa einnehmen, also als erste Einsatzkraft am Einsatzort, am Tatort sozusagen. Das ist ein Begriff aus dem Polizei- und Feuerwehrbereich in den USA eigentlich. Genau, Ersthelfer wäre sozusagen eine Übersetzung, wobei das mit dem Helfen da natürlich ein sehr weiter Begriff ist. Und in dieser Idee soll die Bundeswehr zeitnah eine ganze Division, also 20.000 Soldatinnen und Soldaten der Landstreitkräfte bereitstellen, um innerhalb von einer Woche bis 30 Tagen abmarschbereit zu sein. Ähnliches auch im Bereich der Luftwaffe, der Marine und der Truppen für den Cyber- und Informationsraum. Und als erstes davon ist zum Beispiel auch ein neues Weltraumkommando der Bundeswehr bereits in diesem Jahr eingesetzt worden. Weltraumkommando, den Kampf gegen Satelliten, das können die in der Form noch nicht. Bis jetzt ist es alles Überwachung des Weltraums, aber auch das greift wieder in dieses Szenario ein. Zudem werden laut dem Eckpunktepapier zeitnah sogenannte Systemhäuser eingeführt in den Bereichen Heer, Marine, Luftwaffe und Cyber. Das sind dann spezielle Bereiche, in denen die Nutzung des Materials und die permanente Modernisierung des Materials geregelt wird. Also die von der Reparatur von Material bis zum Einbau neuer Technologien in das Material, in einen Panzer, in ein Kampfschiff, in einen Jet, dass das wieder näher an die Truppe rückt und die jeweiligen Generäle dieser Unterbereiche sozusagen direkter am Rüstungsprozess und am Aufrüstungsprozess dran sitzen. Und so findet sozusagen Link statt von dem Szenario, das dann in diesen Manövern umgesetzt wird und diese Manöver wiederum als Vorbereitung für zum Beispiel diese schnelle Eingreiftruppe dienen und die Bereitstellung einer schnellen Eingreiftruppe der NATO durch die Bundeswehr auf dem höchsten technischen Niveau sozusagen die Ansprüche stellt, was wiederum im Bereich der Rüstung passieren soll und damit eine permanente Spirale der Eskalation durch die Manöver und der damit im Schlepptau laufenden Aufrüstung, um diese Eskalation und Konfrontation auch auf dem neuesten Niveau führen zu können. Genau, das ist das, womit wir konfrontiert sind. Einmal sozusagen das aus der militärischen Perspektive durchgespielt. Jetzt ist dann halt unser Part, uns zu überlegen, wie wir genau in diese Eskalations- und Aufrüstungsmomente wiederum eingreifen können, von Stimme erheben bis zu anderen Möglichkeiten, die wir heute Abend vielleicht auch noch hören.